Okay. Ich würde am Anfang gerne noch beten. So bei Referat, da denke ich immer an Schule. Nee, das mache ich nicht. Ich bin nicht so ein guter Lehrer. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns so lieb hast. Danke dir, dass jeder von uns dein Lieblingskind ist. Und ich bin einfach begeistert von deiner Liebe, Jesus. Jesus, und ich wünsche mir, dass du unser bester Freund bist, wirklich. Der Freund, der da noch da ist, wenn niemand mehr da ist. Jesus, ich danke dir für deine Güte, ich danke dir für diesen Morgen, ich danke dir für die Gemeinschaft, ich danke dir, dass das wirklich Familie hier ist. Ich gebe dir alle Ehre, Herr, und ich bitte dich, dass du deinen Heiligen Geist auf uns schickst. Herr, wir brauchen total mehr von dir. Amen. Ich habe vorhin begeistert im Worship gehört, es ging mir also genauso wie Martin, und ich habe ein Bild gehabt. Ich weiß nicht, ob du was mit anfangen kannst, aber ich habe da, normalerweise, ich bin nicht so der dicke Bildergucker, aber ich habe gesehen, Pianotasten, und ich habe plötzlich gesehen, anstatt deiner Hand habe ich gesehen, wie so Feuerflammen die Tasten angeschlagen haben, so wie Finger. Und ich habe gedacht, cool, wenn der Geist Gottes anfängt, Musik zu machen. Ja. Man meint es gar nicht, ne? Unsere Hände und dann plötzlich er dazwischen drin, das ist super. Kein Problem. Ja, ich will euch meine Lieblingsgeschichte erzählen. Meine Lieblingsgeschichte, ich habe immer so ein Highlight, das mich begleitet. Ich erlebe irgendwas und ich finde das dann so, ich bin dann so begeistert von dem, was Gott macht. Und mein Highlight im Moment ist meine Geschichte aus Rumänien. Ich war vor Anfang Oktober in Rumänien und habe dann in einer Vineyard predigen dürfen, sonntags morgens, die sich noch so ein bisschen schwer tut, zu wissen, was wir überhaupt sind. Und sie hatten mir dann eine sehr junge, 17 Jahre alte Übersetzerin gegeben. Und die tat sich so von Deutsch, es sollte von Deutsch auf Rumänisch sein. Und ich hatte so irgendwann so im Verlauf hatte ich das Gefühl, so die hält ihre eigene Botschaft. Weil ich verstehe leider nicht so gut, aber es war okay, ging irgendwie durch. Und dann am Schluss haben sie gesagt, ja, wir sollen jetzt noch für die Kranken beten. Und dann dachte ich, hey cool, können wir gleich was vorführen. Und dann kam ein Mann nach vorne, der war nicht mehr so zentriert um sein Laufen herum. Also ich hätte gesagt, der ist nach vorne geeiert, also. Das war also wirklich, man soll sich nicht lustig machen drüber, aber ich kann es, weil ich weiß, wie es rauskam, die Geschichte. Und auf jeden Fall konnte er überhaupt nicht mehr laufen und erzählte uns was von seinem rechten Knie. Und ich habe ihn gefragt, wie hoch denn dieser Pain-Level ist. Wir haben da so eine Skala von 0 bis 10, wo die Leute dann subjektiv einordnen können, wie stark sie ihre Schmerzen eigentlich empfinden. Und er sagte, er hat permanent mindestens 5, aber eigentlich höher. Und das heißt, wenn ein Mensch mir sowas sagt, dann weiß ich immer, der hat richtig Schmerzen. Und dann habe ich die 17-jährige Übersetzerin bei mir, habe ich gesagt, du pass auf, wir machen das jetzt. Dann habe ich gesagt, du musst jetzt den Finger Gottes tun, so, den Finger Gottes. Das ist der Finger Gottes. Finger Gottes auf das Knie auflegen. Und dann hat sie das so gemacht. Und dann habe ich gesagt, jetzt sagst du einfach, Heiliger Geist, bist du bitte so nett und gehst an all die Stellen, die kaputt sind in dem Knie. Und das hat sie dann gemacht. Und dann habe ich gesagt, und jetzt sag einfach, im Namen Jesu, sei geheilt. Und das macht sie und der Mann macht, hüpft so nach hinten und ist total schockiert, was da für eine Power kam. Ja, und steht auf und ist geheilt. Ich finde, Jesus ist so cool, weil der heilt nämlich wirklich durch jeden. Die hat überhaupt nicht gewusst, was die hat null Konzept. Die hat noch nie ein Seminar gehört darüber. Die war einfach nur da und hat ihren Finger auf das Knie von dem Mann gelegt und hat Jesus erlaubt, diesen Mann zu heilen. Und das begeistert mich. Mich begeistert es. Ich habe schon unglaublich viele Geschichten gesehen, wo Menschen einfach angefangen haben, für Kranke zu beten und die wurden gesund. Ich war in einer Gemeinde, das ist auch dieses Jahr passiert, da kam eine Frau, die hatte einen Unfall. Die hatte sich mit dem Auto angelegt und jetzt war sie mit zwei Krücken und mit so einem, mit so einem Schutzschiene im Gottesdienst. Und nach dem Gottesdienst habe ich gefragt, wer ist denn bei euch der am meisten erfolgloseste Beter? Ja, muss man ja mal fragen. Wer hat noch nie was gesehen? Wer hat das Gefühl, er hat überhaupt nichts drauf? Komm doch bitte nach vorne. Und dann kam eine um die 60 Jahre alte Frau nach vorne. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, wir beten jetzt mal für die Schmerzen. Die hatte ziemlich Schmerzen, die konnte nicht auftreten mit zwei Krücken im Gottesdienst, hat sich dahin geschleppt. Und im Gebet kam auch noch raus, dass sie eine kaputte Wirbelsäule hat, das hat der Heilige Geist dann gezeigt. Aber auf jeden Fall fängt sie an zu beten für sie und dann kommt dieses übliche Fromme, was wir so kennen. So, lieber Gott, wenn du mal Zeit hast, Himmel, und komm runter und überhaupt darf ich dich mal stören. Und dann habe ich gesagt, okay, und jetzt beten wir nochmal. Geh doch einfach mal und bitte, dass Gottes Geist kommt und das Ding berührt. Und das hat sie gemacht und dann hat sie auch gesagt, so, ich im Namen Jesu Christi sei geheilt. Und dann hat die Frau das ausprobiert, so mit ihrem, diesmal ohne Krücken, aber noch mit dem Schutzschiene. Dann ist sie gelaufen, man hat gemerkt, die hatte Angst aufzutreten, die hat gemerkt gehabt vorher, das tut richtig weh. Und dann tritt die so auf und dann geht ihr Kopf so hoch. Dann plötzlich, ja, und dann hat sie die Schiene ausgezogen und alles war weg. Also die meist erfolgloseste Person im Gottesdienst hat für die Frau gebetet und hat sie schmerzfrei beten können. Und das Beste daran, hinterher habe ich gehört, dass die Wirbelsäulprobleme, die sie seit 3 Jahren hatte, dass die auch gleich weggegangen sind. Das ist, was Jesus macht, wenn er ist ja in uns. Nicht? Er hat ja gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende und das ist Jesus in mir. Und ich lade euch auch ganz gern zu der Konferenz ein, weil dort werden wir genau das tun. Da werden die meist erfolglosesten Leute für Leute beten und werden sehen, dass Jesus die Menschen heilt. Weil ich glaube, dass das Jesus super gerne tut. Und ich glaube, dass es ganz einfach ist. Und es ist nicht vorbehalten für die Glaubenshelden. Und jetzt werde ich deswegen auch eine Predigt über Glauben halten. Ein bisschen widersinnig, aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir Glauben leben. Und ich bin vor einiger Zeit auf eine Stelle gestoßen, die hat mich sehr nachdenklich gemacht. Und zwar ist es die Stelle, wo Jesus lehrt, dass die Witwe immer zu diesem ungerechten Richter geht und tritt ihm Schürker die Tür ein, bis der endlich so weit ist und sagt, ich bin jetzt bereit, dir Recht zu schaffen. Und dann sagt Jesus was super Tröstliches, das hören wir, meistens hören wir ja nur den Appell, wir sollen die Tür eintreten. Aber da geht es ja viel weiter, da steht nämlich, Jesus setzt nämlich den ungerechten Richter im Gegensatz zum Vater im Himmel. Er sagt nämlich, der Vater im Himmel, wie viel mehr wird der Vater im Himmel eure einfachen Gebete schnell erhören als dieser ungerechte Richter. Das ist gerade das Gegensatz, wir machen da immer so einen Appell draus, aber das ist gar nicht an der Stelle geschrieben. Sondern an der Stelle ist geschrieben, dass Gott nicht ist wie der ungerechte Richter. Sondern dass Gott jemand ist, der hört, wenn wir beten und der schnell hört. Und dann sagt Jesus etwas und das hat mich getroffen, hat gesagt, aber wenn ich auf Erden zurückkomme, werde ich diesen Glauben noch finden. Und es hat mich getroffen. Und ich habe gedacht, wird Jesus diesen Glauben finden, dass wir glauben können, dass er es gemacht hat. Dass wir glauben können, dass der Vater schnell hört und dass er uns erhört. Wird er diesen Glauben noch finden? Spannende Frage. Und ich habe mir überlegt, ich möchte gerne anfangen, über Glauben zu sprechen. Habe das dann angefangen in unserer Gemeinde und habe gedacht, wir müssten sowas wie einen Lebensstil Glauben entwickeln. Und ich möchte nicht, dass das Faith Movement bei mir sagt, wie ich glauben soll. Sondern ich finde, wir sollten selber formulieren, wie wir es aus der Schrift finden. Und da steht drin, dass Gott, mein Vater, schnell hört. Aber er sich nicht ganz sicher ist, ob ich das Vertrauen zu ihm habe. Das ganze Ding ist eine Vertrauenskiste. Und es ist eine Wachstumskiste. Wir haben dann angefangen, bei uns in der Gemeinde über Glauben zu sprechen. Sind jetzt bei Nummer 3, Nummer 4, 5 wird kommen. Und für mich ist es wichtig, dass wir was, so wie es eine Kultur der Ehre gibt oder eben eine Kultur des vernünftigen Miteinanders eigentlich, des geistlichen Miteinanders, so muss es für mich auch eine Kultur des Glaubens, eine Kultur des Verstehens, was Gott mit Glauben meint, geben. Und ich habe das so empfunden, als wenn Gott mir zeigt, dass das wie so ein Raum ist, den wir erzeugen müssen, so ein geistlicher Raum, in dem es verschiedene Wände gibt. Und da ist eine Boden, dem Boden würde ich sagen, das ist die Kultur des Glaubens. Auf dem muss alles wachsen. Aber da gibt es dann eben diese Wand der Kultur der Ehre und dann gibt es diese Wand der Kultur der Barmherzigkeit und dann gibt es diese Wand der Kultur des Tuns, des Handelns und dann gibt es die Wand der Kultur des Worships. Und oben der Deckel wäre für mich die Kultur des Himmels. Und ich habe gedacht, wenn man sich das so vorstellt, dass wir so quasi so ein Gebilde, wie auch immer, mit wie viel Wänden auch immer und mit wie viel Einrichtungs, aber wenn es uns gelingt, in der Gemeinde sowas zu erzeugen, dann können Menschen in unserer Mitte gesund stark werden. Und das ist mein Wunsch. Die, schon wieder eingepackt, ha? Ich möchte mit euch diese Bibelstelle lesen, wenn sie denn kommt. Machst du eins weiter einfach. Machen wir es mit der Hand. Irgendwie will er nicht. Gerade vorhin hat es funktioniert. Genau. Und zwar Lukas 17, 12 bis 19. Da steht die Stelle, und als er in ein Dorf einzog, begegneten ihm 10 aussätzige Männer, die von fern standen, und sie erhoben ihre Stimme und sprachen: Jesus, Meister, erbarme dich unser. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen: Geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, während sie hingingen, wurden sie gereinigt. Einer aber von ihnen kehrte zurück, als er sah, dass er geheilt war, und verherrlichte Gott mit lauter Stimme. Und er fiel auf sein Angesicht zu seinen Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach: Sind nicht die 10 gereinigt worden? Wo sind die 9? Haben sich sonst keiner gefunden, die zurückkehren, um Gott die Ehre zu geben, außer diesem Fremdling? Und er sprach zu ihm: Steh auf und geh hin, dein Glaube hat nicht dich, sondern dir geholfen. Da war der Berliner dazwischen. Wisst ihr, ne? Mir und mich verwechsel ich nicht, das kommt bei mich nicht vor. Ich habe einen kleinen Mann im Ohr, der sagt mir alles vor. Ja. Die Geschichte könnte ich so zerlegen, dass ich sage, 3 Stadien. Das eine ist das Leiden, was die Menschen haben. Diese 10 Aussätzigen, die haben gelitten. Und aussätzig sein war damals wirklich Abschneiden von allen sozialen Kontakten. Du warst außerhalb der Gesellschaft. Du hast keinen Kontakt zu deiner Familie. Du hast auch kannst keinen Beruf nachgehen. Du warst völlig außerhalb. Du warst in der Wüste, die man im Leben nur haben kann. Die wüsteste Wüste. Und die durften noch nicht mal in die Nähe der Menschen, weil wenn sie in die Nähe der Menschen kamen, wurden sie gesteinigt. Deswegen rufen die schon von Weitem: Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns. Die hatten alles verloren, die Jungs. Und dann gibt Jesus ihnen einen Auftrag. Sie gingen, weil es Jesus sagte. Und ihr müsst euch vorstellen, die sind aussätzig. Das können die sehen. Die haben da fehlt was, nicht? Und da fehlt was und da haben sie Geschwüre. Und Jesus sagt ihnen: Geht und zeigt euch den Priestern. Und wie die losgehen, sind die alle 10 aussätzig. Das war keine spontane Heilung. Überhaupt nicht. Denn die Bibel sagt uns, auf dem Weg stellten die irgendwann fest. Die Bibel sagt uns nicht, ob das schon 10 Kilometer gelaufen war oder 20 Kilometer oder ob die schon kurz vor Jerusalem waren. Das kann ziemlich weit gewesen sein. Da stellten die plötzlich fest: Mann, guck dich mal an im Spiegel. Du siehst irgendwie wieder ganz normal aus. Ja, du auch. Da waren die natürlich echt begeistert, weil das war die Lösung ihres Problems. Und dann gibt es einen von den 10, der hat eine höhere Offenbarung als die anderen. Einer erkannte Jesus als Gott. Und ich glaube, dass das wirklich so ist, dass das ein Prinzip ist. Ich glaube, dass Dinge in unserem Leben ganz häufig in verschiedenen Ebenen kommen, die aufeinander aufbauen und lösen auch bei uns unterschiedliches Verhalten aus. Leiden kann ja bei uns immer Rebellion auslösen. Stell dir vor, du hast wirklich studiert, du hast deinen Abschluss und dann kriegst du eine Krankheit und du stellst plötzlich fest, du hast die letzten 10 Jahre umsonst gearbeitet. Du wirst deinen Beruf nie ausüben können, weil du krank bist. Und jetzt kannst du plötzlich dir überlegen, wie reagiere ich darauf? Was passiert dann mit mir? Wie gehe ich damit um? Das kann bei mir Aggression aus. Also ich reagiere auf Schmerz mit Aggression. Ich weiß nicht, wer da noch so krank ist, aber ich tue das. Also wenn ich mir weh tue, ist es nicht keine gute Idee, mich zu umarmen und trösten zu wollen. Ja? Weil dann macht's bumm. Ja? Ich brauche dann erstmal Abstand, weil ich irgendwie mit meinem Schmerz umgehen will. Also die erste Reaktion ist ziemlich aggressiv bei mir. Das ist bei vielen Menschen so, sie merken es bloß nicht. Plötzlich denkt man, was ist das für ein Gott, wie ungerecht, wie mies. Mensch, der hätte doch besser aufpassen können, wie kann Gott es zulassen? So, also die komplette Geschichte. Und wir merken plötzlich, ich kann mich noch sehen, wie ich mal in meinem Wohnzimmer stand und habe meine Hand zum Himmel gehoben und habe gesagt, wenn ich Vater an deiner Stelle wäre, ich wüsste, wie ich Vater zu sein hätte. Also großes Maul hatte ich. Und komm nachmittags dann auf so eine Veranstaltung, da waren so bekannte landesweite und europaweite Propheten. Und dann musste ich halt dahin, aber ich hatte so einen Hals wie eine Keksdose. Und dann kam plötzlich der Prophet auf mich zu und fing an für mich zu beten und sagt, Reinhard, Gott sagt dir, ich hab dich richtig lieb. Ich weiß, wie ich ein Vater zu sein hat. Und mir ist fast das Herz stehen geblieben. Ich habe gedacht, wer hat da mitgehört? Ja. Und ich stellte nachher fest, ich lag so falsch. Das war ja natürlich nicht für mich. Ich habe für jemand anders so gefochten vor Gott. Der war ungerecht gerichtet worden und bekam kein Recht. Sieben lange Jahre prozessiert und es kam nichts bei raus. Ich doch nicht für mich. Nein, ich hatte sogar Lotto gespielt für den, weil ich den aus der Schwierigkeiten rausholen. Ist noch so jemand so selbstgerecht wie ich? Gibt keiner zu, ne? Aber ich. Und dann, was passiert dann? Nach 7 Jahren, nachdem er die letzten 3 Jahre nicht mehr in die Gemeinde kam, kommt der Mann plötzlich mit seiner Familie an, geht vor die Gemeinde und sagt, ich muss was in Ordnung bringen. Und dachte ich mir, was jetzt? Sagt er, ja, damals, wo ich so betrogen wurde von dem Unternehmer so und so, hat Gott mir gesagt, ich soll nicht prozessieren. Und er hatte 7 Prozesse geführt und 7 Prozesse, also man merke die Zahl, 7 Prozesse verloren. Wir hatten in der Gemeinde 50.000 D-Mark damals noch für den Mann gesammelt, damit seine Familie überlebt. Und haben ihm Klamotten rübergefahren, Essen rübergefahren und Fäuste gen Himmel gestreckt. So in der Reihenfolge. Dann steht er vorne und sagt, ich war Gott ungehorsam. Jetzt bekennt er das. Die nächste Woche entscheiden sich alle seine vier Kinder entscheiden sich die Woche darauf für Jesus. In dem gleichen Monat geht die Firma pleite, bei der er diese Schuld hatte. Ich weiß, wie ich ein Vater zu sein habe. Ja? Da bleibt einem so der Knochen im Hals stecken. Ne? Das ist wirklich so. Und dann merkst du plötzlich, wow, auch wenn ich durch echt schlimme Zeiten gehe, wenn ich durch Leiden gehe. Und es gibt ja noch eine ganz andere Geschichte, wie wir stinkesauer auf Gott werden und wie wir ungehorsam werden. Ich habe da den Saul vor Augen. Denn der Saul, der war neidisch und war unsicher in seiner Gottesbeziehung und fand, das war total unfair, wie Gott den David promotet, nur nicht ihn. Und er bekam Angst um alles, was er besaß. Und dann fing er an zu agieren. Er versuchte, das Volk so auf seine Seite zu halten. Und überrannte alles das, was Gott ihm gesagt hatte. Und dann sagt ihm Samuel, und das hat mich geschockt, dass das in der Bibel steht, aber Gott sagte ihm, denn Ungehorsam ist Sünde wie Zauberei und Widerstreben ist wie Abgötterei und Götzendienst. Und das geht ziemlich schnell. Es gibt noch ein zweites Level, also ich gehe jetzt mal davon aus, niemand von uns ist da jemals gewesen oder ist da drin. Also bestimmt nie. Sind wir uns einverstanden? Ja, okay, nickt mal, das ist nämlich... Nein. Aber das Nächste kommt uns vielleicht bekannt vor. Wir sind nicht ungehorsam, aber wir sind das Opfer. Diese Welt ist die gemeinste, die ich kenne. Und wie kann Gott mir das zumuten? Und wir merken, ja, und dann gibt es ja diesen ganz geistlichen Schritt. Ja, Herr, dann opfere ich mich eben. Tu, was du willst. Und dann kommen wir uns mega geistlich vor. Und in diesem Opfer, da kommen dann solche Sachen wie, ich bin überfordert, ich bin gezwungenermaßen Leiter. Also wenn ich könnte, ich würde ja nicht leiten. Ja, also ist halt niemand da. Die waren alle schneller wie ich auf dem Baum. Und dann waren die Pastorentreffen immer so schön. Man wusste immer gleich von der anderen Gemeinde, was für Schwierigkeiten sie hatten, weil die wurden dann immer ausgetauscht. Mann, diese Gemeinde macht mich fertig. Die ehren mich nicht, die sind nicht lieb zu mir, die sind so böse. Und dann haben sich die Leiter so wie in so einer Remouladensoße gedreht, so in der Soße des Selbstmitleides. Ich habe irgendwann beschlossen, ich gehe zu so einem Scheiß nicht. Keine Lust. Self-Pity-Mood. Immer dieses sich selbst bemitleiden, ist ja alles so schlimm. Und ich habe gemerkt, das hilft mir nicht. Und dann gibt es Leute, die sagen, das passiert mir nicht mehr. Ich ziehe mal alle meine Grenzen hoch. Dann ist es so, wenn du mit den Leuten sprechen willst, musst du irgendwie erstmal so durch so einen Stacheldraht und durch so eine Meinungskontrollfrageinstanz, dass du überhaupt noch mit denen reden kannst, weil die wollen sich ja schützen. Du trittst mir nicht mehr auf die Füße. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wenn diese zwei Ebenen für uns nicht so besonders gut sind, welche Ebene dann? Und ich wollte mal eine anbieten. Die dritte Ebene, von der ich glaube, dass sie schon mal hilfreich ist, die nennt sich Gehorsam. Denn Gehorsam ist immer mal besser als Opfer oder Ungehorsam. Ja? Gehorsam hat ja was mit Vater zu tun, hat ja was mit Beziehung zu tun. Ich bin gehorsam, weil ich weiß, dass Gott es gut mit mir meint, tue ich die Dinge. Ich tue die nicht aus Zwang, sondern ich gehorche ihm, weil ich weiß, dass er es gut mit mir meint. Da sagt dann wieder der liebe Samuel, Gehorsam ist besser als Opfer und Aufmerken besser als das Fett von Widdern. Also Opfer, sich zu opfern für eine Sache, ist nie so gut, als die Sache aus Gehorsam zu leben. Du musst dich nicht opfern für den Leib Jesu. Du musst dich auch nicht opfern für die Arbeit in Afrika und nicht mal opfern für die Arbeit in der Vineyard. Weil Opfer gehen immer in Feuer auf. Das brauchen wir nicht. Viel, viel besser ist es, wenn das etwas ist, wo du Gott reden hörst und ihm folgst, weil du weißt, es ist gut, ihm zu folgen. Aber, ihr seht es an dem Platz, den ich da seitlich noch habe, da gibt es noch was Besseres. Und das Bessere ist, die Dinge aus Glauben zu machen. Die Dinge zu machen, weil wir ihm glauben. Und da sagt im Hebräerbrief, da steht drin, durch Glauben gingen sie durch das Rote Meer wie über trockenes Land. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, Gott wohlzugefallen. Wir glauben manchmal, dass Gehorsam Gott wohlgefällig ist. Lasst es mich mal so sagen. Ich habe herausgefunden, dass Gehorsam selbstverständlich ist. Gott gegenüber. Aber da gibt es noch was drüber hinaus. Gott will nämlich nicht nur, dass wir ihm gehorsam sind. Das ist viel zu niedrig für die Art von Beziehung, die er zu uns leben möchte. Wisst ihr, dieser Typ, der zurückkommt zu Jesus, der hat eine andere Offenbarung gehabt wie die Neun. Die Neun hatten Gott um Hilfe gebetet. Er hat ihnen geholfen. Gehen wir mal davon aus, sie haben taff Zeugnis gegeben in ihrer Synagoge, wie Gott sie geheilt hat. Aber da gab es einen, der hat mehr kapiert als die anderen. Der kam nämlich zurück und hat gesagt, ich gehe zur Quelle, von dem das kommt. Denn an der Quelle sitzt die Knäbin. Und so glaube ich, dass Glauben besser ist als Gehorsam. Ich glaube, dass wenn wir investieren in das, was Gott gesagt hat und die Spannung aushalten, die das mit sich bringt, dann erleben wir plötzlich Dinge, die sind so sensationell. Wir sind dann nämlich plötzlich mit Jesus unterwegs. Dann kommt dieser Jesusfinger, der einfach tut. Ich kann nicht heilen, ich bekenne euch, ich kann nicht heilen. Also wenn einer das dachte, dann hast du und bist da einfach falsch gewesen. Ich kann es nicht. Und ich habe mal gesagt, wenn ich so könnte von mir alleine, dann würde ich zumindest Seelsorge aufsuchen und fragen, ob das wirklich von Gott ist. Aber ich fühle mich viel wohler mit dem Thema, dass Jesus in mir ist und dass er die Herrlichkeit für diese Welt, die Hoffnung für diese Welt ist. Ich fühle mich viel wohler damit, dass Jesus Christus derjenige ist, der die Menschen heilt, befreit, erneuert, ihnen alles geben kann, was sie brauchen. Und die Quelle will ich nicht mehr verlassen. Ich will nie mehr weg von ihm. Und er macht mein Leben nicht nur besser, der macht mein Leben abenteuerlich. Und ich bin ein Abenteurer. Ich hasse Langeweile. Ich hasse einfach Langeweile. Langeweile ist was für Tote. Ja? Lebendiges Leben gibt uns Gott. Und er gibt uns Abenteuer. Und es gibt so viele Menschen, die die lebendige Kraft Gottes spüren müssen, schmecken müssen, die erleben müssen, wie Jesus sie berührt und aus ihnen einen völlig neuen Menschen macht. Diese vier Levels, die bewirken was in uns. Ungehorsam gegenüber Gott führt immer eigentlich ins Chaos. Opfer verbrennen. Ich glaube, dass vieles von diesem Verbrennen in unserem Leben, wo nichts mehr übrig bleibt, aus dem herauskommt, dass wir glauben, dass wir noch opfern müssen, obwohl Jesus eigentlich das große Opfer längst war. Wir müssen nicht mehr opfern. Und wir sind auch kein Opfer. Wie kann es sein, dass die ersten Christen singend ins Kolosseum marschiert sind? Hä? Oh, wir müssen jetzt sterben. So haben sie nicht gesungen. Wie kann es sein, dass Jesus am Kreuz den einen noch ins Königreich Gottes führt, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein, für seine Feinde betet und die Rentenversicherung für Maria abcheckt? Das ist dein Sohn, Sohn, das ist deine Mutti. Cool, ne? Sehr umsichtig, trotz der Schmerzen. Ich glaube, dass man in einem anderen Level leben kann. Das dritte Level, Gehorsam, bringt uns immer Segen. Gehorsam bringt Segen. Und wenn du nicht glauben kannst, sei wenigstens gehorsam. Das ist wirklich so. Wenn du nicht glauben kannst, dann gehorche Gott. Aber das vierte, der Glaube öffnet die Tore des Himmels. Der Glaube ist da, wo der Himmel anfängt, auf dieser Erde herabzuregnen und die Wirklichkeit auf dieser Erde zu verändern. Das ist, was der Glaube bewirkt. Und wenn du in dem Level lebst, lebst du nicht mehr nur irdisch. Deswegen sagt Jesus, ihr seid nicht mehr von dieser Welt, aber ihr seid in der Welt. Paulus hat es gesagt, aber das ist sicher im Auftrag Jesu. Ihr seid nicht mehr von dieser Welt, aber ihr seid noch in der Welt. Ihr gehört bereits zu den Menschen, die ihr zu Hause im Himmel haben. Ihr könnt bereits damit rechnen, dass alle Dämonen entwaffnet sind und kaputt sind. Ja? Ihr könnt damit rechnen, dass es für jede Krankheit im Himmel eine entsprechende Antwort gibt. Und das ist genau das, was der Glaube uns wie aufschließt. Und ich finde, Glauben, der begeistert mich. Mich begeistert das, wenn ich dem Himmel nahe komme. Dann fängt das ganze Ding an, Sinn zu machen. Und es gibt nichts, es gibt wirklich nichts, was unmöglich ist. Die Bibel sagt, alles ist dem möglich, der da glaubt. Wenn wir wirklich in diesem Glaubenslebensstil drinne sind, dann öffnen sich Türen. Dann triffst du Dinge an, die hättest du dir nie geträumt und die kriegst du mit keiner Organisation hin. Für mich ist ein Stück weit, wie bekehrt man Menschen? Naja, man legt sie auf den Boden, geht mit dem Besen drüber. Ja, wie bekehrt man Menschen? Ist es nicht jedes Mal etwas, was vom Himmel kommt? Ist es nicht jedes Mal ein Geschenk vom himmlischen Leben in ein Herz hinein? Jede Entscheidung für Jesus ist absolut übernatürlich. Aber damit müssen wir rechnen. Damit müssen wir im Grunde genommen so sicher rechnen, wie wenn wir den Zündschlüssel ins Auto vorne reinmachen, dass es anfängt, irgendwas zu schnurren da vorne. hoffentlich. Ich bin ganz fest davon überzeugt, dass wir auf einer viel höheren Ebene leben dürfen. Und ich wende das mal an, diese Ebenen, auf bestimmte Themen. Zum Beispiel Fürbitte. Wenn wir Fürbitte initiieren in unserer Gemeinde, dann kenne ich mich auch. Ich bin viel schneller beim Appell als beim Gewinnen von Menschen. Das liegt mir irgendwie, hey, komm, lass uns mal gehen, zack, einhaken. Und dann kommen solche Sprüche raus, wir müssen fasten und beten, das. Ja, was? Das. So als wenn Gott eine Anschubsmotivation braucht, um die Dinge zu tun, die er sowieso tun möchte. Ja? Nach dem Motto, Reinhard fastet, was selten ist. Ja? Dann sieht man. Ja? Und dann, ganz einfach, im Himmel, so wie bei der Diskothek, fangen plötzlich die Kronleuchter an zu wackeln. Und die Engel sagen, oh, Reinhard fastet. Sag, kommt mal her, der fastet. Wow, Gott, jetzt können wir was tun. Das Zweite ist, Gott hat zu mir gesprochen. Und ich habe festgestellt, bei mir funktioniert Fasten nur, wenn ich vorher ein Reden Gottes habe. Sonst hätte ich Fasten, sonst ist es, dass ich faste. Ja. Ich weiß nicht, das Fasten kriege ich gut hin. Das ist so morgens bester Wille, abends völlig niedergeschlagen, weil ich schon wieder was gegessen habe. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es ist ja so in uns drin. Aber wenn Gott geredet hat, dann habe ich auch meistens oder immer eigentlich erlebt, dass ich die Power dazu habe. Ich kann es dann durchziehen. Und dann gibt es noch was Besseres. Ich bin so begeistert, dass Gott meine Stimme hört. Und es ist so wunderbar, ihm näher zu kommen. Es gibt ja diese eine Bibelstelle, die ja glücklicherweise zwei andere Parallelstellen in den anderen beiden Evangelien, in den anderen zwei von drei Evangelien hat. Das ist die Stelle, wo es heißt, dieser Geist fährt nur aus durch Fasten und Beten. Das kleine Problem an der Stelle ist, die ist erstens später eingefügt worden in das, und die beiden Parallelstellen sagen, wie die Jünger Jesus fragen, warum ist dieser Dämon nicht ausgefahren? Das sagt Jesus ganz knackig, wegen eurem Unglauben. Und es ist die gleiche Bibelstelle. Fasten und Beten hat eine ganz andere Aufgabe. Fasten und Beten ist meine Möglichkeit, Gott näher zu kommen. Ist meine Möglichkeit, mal was beiseite zu lassen, um die Hauptsache sein zu lassen. Es geht um Beziehungspflege bei Fasten und Beten und nicht, dass im Himmel die Kronleuchter anfangen zu wackeln. Da oben gibt's überhaupt keine Überraschung, was mich angeht. Das Gleiche ist mit Zeugnis geben. Ja, ich war jetzt bei Reinhard auf dem Workshop, der hat gesagt, wir müssen jetzt Zeugnis geben, dass das Zeug stärker wird. Also, was machst du? Du triffst jemanden und der will dir eigentlich erzählen, wie es ihm gerade geht. Und sagst du, ja, das ist klar, du bist ein armer Typ, aber pass mal auf, weißt du, ich habe ein Zeugnis. Und du merkst gar nicht, dass dir der schon nicht mehr zuhört ab dem Satz und erzählst, du drückst ihm dein Zeugnis, weil du musst es ja tun. Ist aber schlecht. Ich erzähle wahnsinnig gern gute Geschichten. Und ich habe festgestellt, die Leute hören mir gerne zu. Weil ich kapiert habe, dass in dem Zeugnis eine Kraft liegt. Und mein Glaube verbindet sich mit dem. Und in der Bibel sagt Gott ganz klar, er sagt, hört mal zu, ihr lieben Leute, richtet mal Denkmäler auf für das, was ich getan habe, damit zukünftige Generationen auf die Idee kommen, dass ich Gott genau das Gleiche nochmal mache. Und weil ich das zutiefst glaube, ist für mich jedes Zeugnis die Anschubsfinanzierung für das nächste Wunder. Und deswegen erzähle ich die, weil ich genau weiß, dass der Finger Gottes jetzt funktioniert. Der funktioniert so einfach so. Boom. So einfach ist das. Ist nicht komplizierter. Und Gott kommt, weil er es gerne tut. Der braucht im Gegensatz zu uns keinerlei Motivation. Er hat sie. Wir müssen nicht motivieren. Er hat die schon. Er wünscht sich das, dass wir es endlich tun. Dass wir mit dieser Kraft kommen. Aber dazu brauchst du dieses Verständnis, dass Zeugnis geben kostbar ist. Und dass es auch nicht dabei darum geht, dass ich jedem dann erzähle, wie toll ich in Gott bin und dass ich ausnahmsweise mal gehorsam war. Ja. Darum geht es an der Stelle nicht. Sondern an der Stelle geht es darum, do it again, God. Mach's einfach nochmal. Weil es war so schön, dir zuzugucken, was du tust. Das dritte ist, ihr müsst nicht für Kranke beten. Hört ihr mich? Ihr müsst nicht. Also, ich habe mal gehört, nicht hören Leute schlecht. Also, ihr braucht wirklich nicht für Kranke beten. Punkt. Bist frei. Du musst es nicht tun. Aber wenn du den Vater im Himmel kennst und kapierst, wie sehr er sich das wünscht, dass hier niemand durch die Gegend eiert, sondern läuft. Wenn du merkst, was es ihm für eine Freude macht, Menschen die Schmerzen zu nehmen. Wenn du kapierst, wie sehr er sich da hinten aufstellt und sagt, ich will, dass das geschieht. Und wenn du dann merkst, dass du sein Mitarbeiter bist, dass du seine Hand, seinen Fuß, dass du der Handschuh bist, den er sich über die Hand streicht, um die guten Dinge auf dieser Erde zu tun, dann wärst du schön blöd, du würdest nicht für die Kranken beten. Versteht ihr mich, was ich meine? Es geht nicht ums Muss. Gehorsam ist okay, besser als nicht. Aber da gibt es so was viel Besseres und es ist viel entspannter. Und ich habe gelernt, es gibt so Leute, die sind einfach so viel besser wie ich in dem drin. Ich habe ein paar Freunde, die stressen mich, wenn ich ihnen zugucke, weil die finden andauernd irgendjemanden zum Beten. Du kannst keinen Kaffee trinken mit den Typen. Wenn ich mit dem Brian ins Café gehe, dann hat sich mindestens die Hälfte der Mannschaft im Kaffee anschießen für Jesus entschieden und die geben uns am Schluss alle die Hand. Ich habe das erlebt, es ist jetzt kein Witz. Wir waren da in einer Pizzeria, es war kein Kaffee. Und dann sitzen wir, wollen eigentlich essen, ich zumindestens. Brian sagt, ich merke Ihnen an, dass Sie Rückenschmerzen haben. Ja, woher wissen Sie das? Ja, ich weiß das nicht, aber Jesus weiß das. Kann ich mal für Sie beten? Und dann und bang, gesund. Daraufhin ist er so erschrocken und sagt, ich habe noch eine Kollegin, die hat heute Kopfweh, können Sie für die auch beten? Dann kommt die Kopfweh-Kollegin nach vorne, kriegt auch noch mal die Hände aufgelegt, bumm, auch weg. Dann kamen wir einen Tag später in die gleiche Pizzeria, da haben die uns dann gleich in die Küche geführt und haben gesagt, und nachdem wir die dann alle dann für die gebetet hatten, haben wir sie auch noch zu Jesus geführt. Und am Schluss standen die alle am Ausgang, hat uns sehr gefreut. Ich krieg das so nicht alleine hin. Ich bin immer froh, wenn der dabei ist. Es geht viel besser mit ihm. Aber ich habe gelernt, dass es bei mir gut geht, wenn ich entspannt bin. Wenn ich eben nicht beten muss. Ich liebe Park Bench Ministry. Wisst ihr, was das ist? Man setzt sich in den Park, freut sich an der Sonne, hört den Vögeln zu, hat ein schönes Gespräch mit jemand und wartet, bis Gott was zeigt. Ganz entspannt. Und irgendwann zeigt er was. Und dann gehe ich hin und mache das. Und das ist so passiert in einem Park in Chișinău. Waren wir so unterwegs, wir haben Missionseinsatz gemacht. Da sollte man ja ein bisschen fleißiger sein, aber ich mag eben diese Relaxed Ministry, weil ich mir sonst im Weg stehe. Ich kann Gott nicht hören, wenn ich angespannt bin. Und dann sitze ich da, schläge mein Eis und dann sehe ich, wie über so einen Mann so ein komisches Glitzern ist. Kann ich nicht erklären. Kann dir auch nicht sagen, wie das ausgesehen hat. War einfach so. Und ich bin dann hin und habe gesagt, guten Tag, wir sind Christen hier im Park, wir beten für Krankheiten, ob es ein Anliegen gibt bei ihm. Da hat er gemeint, Moment mal. Erstens glaube ich nicht an Gott. Bin mir da sehr unsicher, ob sowas überhaupt existiert. Zweitens, ich habe nichts. Und dann habe ich gesagt, tja, eigentlich sind Sie der perfekte Kandidat für den Jesus-Test. Sagt er, wie bitte? Ja, wir können den Jesus-Test machen. Ja, wie? Sage ich, also wenn Sie ein Anliegen haben, sagt er, ja, ich habe ein Anliegen. Meine Tochter hat einen DNA-Defekt und hat völlig verbogene Knochen. Unheilbar. Habe ich gesagt, ey, super, können wir machen. Gib mir mal deine Hand. Habe ich gesagt, wir machen das folgendermaßen. Wir machen jetzt einen Jesus-Test. Ich lege auf deine Hand die Heilung und die Kraft Gottes. Ja? Und wenn du nach Hause kommst hast du nur einen Job zu machen. Du gehst hin und sagst, im Namen Jesu Christi sei geheilt. Und wenn Jesus der Messias ist, wird deine Tochter geheilt werden. Genau, habe ich auch gedacht. Aber ich war so besoffen im Heiligen Geist. Ich war so besoffen im Heiligen Geist, dass das schon egal war. Und dann habe ich das gesagt. Ich meine, du merkst schon ein bisschen die Kraft auf deine Hand kommen, ne? Und dann habe ich gesagt, dann gehst du nach Hause, legst die Hände auf und betest im Namen Jesu. Und dann sagt er, ja, wenn das funktioniert, kann ich das auch in meiner Praxis verwenden. Sag ich, wieso Praxis? Ja, ich bin Kinderarzt. Und dann muss man immer cool bleiben. Und ich gesagt, klar. Und dann haben wir Adressen ausgetauscht. Und dann habe ich gesagt, so, rufst du uns an, wenn was passiert ist. Jesus, ich danke dir, dass du jetzt noch die Kraft auf meiner Schwester ihre Hand gelegt hast. Du weißt schon für wen. Dann gehst du hin und tust es auch. Betest einfach. Der Punkt ist, er ist nach Hause, hat es genau gemacht. Im Namen Jesu Christi sei geheilt. Der ruft 2 Wochen später an und sagt, meine Tochter ist vollständig geheilt gewesen, sofort. Ich habe meine Tochter zu 2 anderen Kollegen gebracht, die haben das medizinisch bestätigt. Sie ist völlig geheilt und übergibt am Telefon sein Leben Jesus Christus, weil er den Jesus-Test bestanden hat. Jetzt geht die Geschichte ja weiter. Ich habe diese Geschichte in Israel erzählt und habe genau das gemacht, was ich mit dir gemacht habe. Und dann kommt die Mutter von der jungen Frau, kommt am nächsten Tag zu mir und sagt, weißt du, was meiner Tochter passiert ist? Ich sagte, nee. Sagte, wie sie dir die Hand so hingehalten hat, hat sie gefühlt, als wenn Nadeln durch ihre Hand gehen. Und sie hat so wahnsinnig Kopfschmerzen gehabt, wie sie nach vorne kommt. Sie ist zurückgegangen auf ihren Sitz und hat nur so gemacht, waren die Kopfschmerzen weg. Dann hat sie einen kleinen Jungen getroffen auf dem Weg, dem hat sie die Hand aufgelegt. Der war gerade gefallen und hatte fürchterliche Knieschmerzen, war sofort weg, hat noch nur jemand anders geheilt. Gott kopiert sich gerne selber. Und ich habe die Geschichte jetzt in verschiedenen Veranstaltungen immer wieder mal erzählt. Und jedes Mal, wenn Menschen hingehen und die Hände auflegen, verherrlicht sich Jesus. Weil es ist der Einzige, der das tun kann. Natürlich kannst du sagen, du bist doch wahnsinnig. Wie kannst du das den Menschen sagen? Sage ich dir, ja, ich gebe dir recht, ich bin wahnsinnig. Aber ich bin frei. Ich bin wirklich frei. Weil ich nämlich weiß, dass mein Gott meinen Glauben sieht. Und weil ich weiß, dass wenn ich auf Wasser gehe, muss ich Jesus angucken und nicht die Möglichkeiten, die passieren können, dass es nicht funktioniert. Wenn Petrus sich überlegt hätte, was alles passieren kann, wenn er aus dem Kahn steigt, na, der wäre doch nie raus. Und da, wo es dann übermächtig wurde für ihn, beginnt er zu sinken, weil er Jesus aus den Augen verliert. Und ich sage ja jetzt nicht, dass du das Gleiche tun sollst, was ich getan habe. Das war ja Reinhard, der das getan hat, mit all seiner menschlichen Unzulänglichkeit. Du sollst ja nur das tun, jetzt musst du deinen Namen einsetzen, was du in deinem Glauben mit Gott tun kannst. Und das ist nicht zu viel verlangt. Gott wird dich nie überfordern. Aber es ist wichtig, dass wir alle anfangen, in diesem Wirkung des Glaubens zu gehen. Und wisst ihr, es gibt keine Belastung, die wir damit nicht kleinkriegen. Es gibt keinen Zustand, dem wir durch den Glauben nicht begegnen können. Es gibt nichts, was dem Widerstand leisten kann. Weil der Glaube, unser Glaube, ist das, was diese Welt überwinden wird, sagt die Bibel. Oder habe ich das selbst erfunden? Unser Glaube überwindet diese Welt. Und es ist keine Anstrengung, sondern es ist mehr, sich auf die Realität Gottes einzulassen, als eine Anstrengung. Es ist mehr, mit ihm zu rechnen, da wo es keine Chance mehr gibt. Gott ist großartig in Chancenlosigkeiten. Der schafft da immer einen Ausweg. Und ich möchte euch einladen an der Stelle. Ich möchte euch von Herzen bitten. Strebt mit mir diese Kultur der Freiheit an. Weil in dieser Freiheit, nichts kann mich wirklich noch begrenzen. Ich lebe Beziehung zu Gott da drin. Der Himmel wird immer mehr Realität für mich. Die Freude an Gott wird immer mehr meine Stärke. Ich freue mich schon im Voraus. Also ehrlich gesagt, ich liebe es, in Situationen zu kommen, die aussichtslos sind, weil ich jedes Mal gespannt bin, welche Idee Gott wieder hat. Weil Gott findet immer einen Weg. Notfalls teilt er halt mal mehr. Und da sagst du, das geht nicht, sag ich, hast du recht. Aber bei Gott geht's trotzdem. Ja, er kann das. Der hat's drauf. Wo der Geist des Herrn ist, da ist wirklich Freiheit. Der Heilige Geist und Unfreiheit, die schließen sich aus. Denn der Heilige Geist, der macht uns frei. Der nimmt die Last von uns. Und er führt uns vom Gehorsam in Glauben. Es ist nämlich viel leichter, Glauben zu leben, als gehorsam zu sein. Weil im Glauben bist du kreativ mit drin. Im Glauben gestaltest du die Welt, wie Gott sie gestaltet haben möchte. Und es ist so eine Rieseneinladung an uns alle. Wie viele Gemeinden können wir noch in der Vineyard bauen? Ja, Hunderte, Tausende. Können wir diese Nation verändern? Hundertprozentig. Kann es eine neue Reformation geben? Bei Gott schon. Und wir lassen uns immer so verängstigen mit dem, was wir sehen, hören, denken, Hilfe. Der Glauben ist die Power, das klein zu kriegen. Hier guckt mich alle so ernst an. Das ist eigentlich lustig, fröhlich, nett. Und wir müssen wissen, es ist ein Wachstumsprozess. Du wächst da rein, wenn du es dir erlaubst. Wenn du erlaubst, dort hineinzugehen, das wächst mit dir. Und ich bin ständig dabei, meine Grenzen zu pushen. Ich bin ständig bereit, dabei neue Risiken einzugehen. Und ein Freund von mir hat mal gesagt, Risiken eingehen ist wie mit Anlauf auf eine Schiebetür zuzulaufen und nicht wissen, ob die aufmacht. Es kann passieren. Bong. Naja, aber okay, dann gibt's eine blutige Nase. Aber das war das Einzige, was passieren kann. Und ich denke manchmal, wir denken ja auch immer die Gedanken der anderen, was die möglicherweise denken können. Und wir werden sehr überrascht, was die eigentlich tatsächlich gedacht haben. Weil es ja alles Spekulation. Deswegen ist alles Quatsch, darüber nachzudenken. Hat Gott gesagt, dass er das tun will? Dann lass es uns doch tun. Und wenn wir es beim ersten Mal nicht erleben, vielleicht schaffen wir es beim 10. Mal. Aber da hineinzuwachsen und sich diesen Raum zu nehmen, anzueignen, ist so kostbar. Wie wächst Gemeinde? Keine Ahnung. Ich vermute mal, Gott macht das. Also halte ich mich doch ziemlich an ihn, oder? Und je mehr ich mich bei ihm ankusche, um irgendwie so mehr hat er die Hände frei, die Dinge zu tun, die ich niemals tun kann. Der öffnet immer wieder Türen. Und ich bin fasziniert von diesem Gott, der so voller Freundlichkeit. Ich bin absolut fasziniert von unserem Vater im Himmel. Was ist der gut? Da ist nichts in ihm an Dunkelheit, nicht eine Sekunde. Und jede Frage, bist du gerecht? Das ist so dämlich, das kann man sich gar nicht vorstellen. Gott ist gerecht. Er ist voller Liebe und voller Zusagen und Freundlichkeit. Amen.